Willkommen zurück bei SoTech Deutschland.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine Pause gemacht und jetzt geht's zumindest manchmal wieder los.
Klar gucken wir immer noch auf die großen Themen Technologie, wie bisher auch. Reden mit Experten, CEOs, wenn möglich.
Und das machen wir auch gleich zum Start, nicht wahr, Andreas?
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Hallo Frauke, du bist wieder zurück hier im Warmen, muss man fast sagen, in Köln.
Ja, wobei so viel Wärme ist es hier gar nicht. Ich war beim Weltwirtschaftsforum in Davos und vor einigen Jahren war es da noch deutlich kälter. Inzwischen ist auch dort der Klimawandel in gewisser Weise angekommen. Knapp über 0 Grad tagsüber und nur nachts minus 10 oder so. Aber ja, ein bisschen friert man da schon.
Dafür kam dann vor Ort die soziale Kälte so ein bisschen rüber, oder? Wie war so die Stimmung mit Donald Trump?
Ja, also eher eine angespannte Stimmung, würde ich sagen. Alle haben darauf gewartet, was erzählt der amerikanische Präsident in diesem Jahr. Und so ein bisschen der Effekt Kaninchen vor der Schlange. Die Befürchtungen waren groß und die Rede war auch eine typische Donald-Trump-Rede. Haben die meisten bestimmt mitbekommen, aber immerhin, es gibt eine Art von Grönland-Deal oder zumindest die Annäherung dahin. Das war schon mal für viele eine Beruhigung. Er macht einen Friedensrat, von dem man auch noch nicht so richtig weiß, was man davon halten soll. Eine Gegenveranstaltung zu den Vereinten Nationen. Also eigentlich macht er was, was es schon gibt, nur eben auf seine Weise. Und dann gab es auch noch die amerikanischen Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Also eine Menge passiert in diesem Jahr.
Ja, ich habe auch gesehen, die CEOs und die Unternehmenslenker standen Schlange, um in den Saal zu kommen oder ein Treffen mit ihm zu bekommen. Immer das Gleiche, oder? Man hat das Gefühl, ja, was soll das? Warum wollt ihr unbedingt mit ihm reden?
Na gut, ich meine, wer nah an ihm dran ist, hat im Moment auf jeden Fall erstmal Vorteile, zumindest wenn man auf dem amerikanischen Markt Geschäfte machen will. Aber neben dem Thema Donald Trump hat für die meisten Unternehmen ja auch das Business als Fokus oder als Thema dominiert. Und da geht es natürlich vor allem um die künstliche Intelligenz.
Ja, da war das übliche Prozedere in Davos, ne? Alle Läden haben sich leergeräumt und dafür sind andere eingezogen und haben auch ein paar Sachen abseits von Donald Trump gezeigt werden. Du warst unterwegs, hast ein bisschen Technologie geschnuppert oder KI vor allen Dingen?
Ja, ein paar humanoide Roboter, aber das ist dann der Showcase für die Bildstaatengeschichten. Am meisten geht es natürlich ums Business machen, um in die Hinterzimmer zurückziehen, um Panel-Diskussionen und wie viele sagen, nicht um Blabla, sondern um konkrete Ergebnisse, um neue Geschäftsbeziehungen finden, Kontakte knüpfen. Und das ist auch etwas, was im AI-Haus immer wieder passiert.
Ja, und da hast du Rasmus getroffen.
Genau, den neuen Vorsitzenden vom KI-Bundesverband von Merantix war auch schon mal zu Gast bei SoTech Deutschland und ihn habe ich wieder gesprochen.
Ja, hören wir mal rein.
Ja, lieber Rasmus, Davos neigt sich jetzt ein bisschen dem Ende zu, jetzt wo wir sprechen. Welche Rolle hat denn in diesem Jahr überhaupt künstliche Intelligenz gespielt, wenn eigentlich zumindest nach außen fast alles über Donald Trump gesprochen hat?
Ja, ich würde sagen, ich kann nicht sagen, es war das wichtigste Thema, aber ich glaube, es war das zweitwichtigste Thema in Davos nach Trump. Man hat das hier auch auf der Promenade gesehen. Eigentlich an jedem Haus stand das Thema KI dran. Und es ging wirklich auch nicht nur darum, irgendwas mit KI zu machen, sondern mit KI Impact zu haben, also Return on Investment. Und von daher war das schon ein großer Teil der Debatte hier.
Und wie schafft man das jetzt, Return on Investment hinzubekommen? Also endlich auch mal Geld verdienen durch die künstliche Intelligenz, Effizienzen zu heben. Im Moment wird ja echt noch viel geredet, aber klappen tut's ja längst nicht bei allen.
Ja, das stimmt. Es ist immer natürlich noch in Davos immer eine sehr High-Level-Diskussion. Aber trotzdem ging es in einigen Diskussionen auch um konkrete Use Cases, wo KI eben eingesetzt wurde, irgendwie in der Finanzbranche oder bei Retail oder im Versicherungsbereich oder in der Industrie. Es ging auch viel um Robotik. Also ich glaube, die Leute haben schon um einiges konkreter geredet als in den letzten Jahren.
Machen wir es doch mal konkret für Deutschland. Wo stehen wir? Du bist ja seit ein paar Monaten auch Vorsitzender beim KI-Bundesverband, also nachträglich nochmal Glückwunsch an dieser Stelle, also nochmal aufgerückt. Und ihr habt eine Studie gemacht mit KPMG zusammen. Was ist denn so das Ergebnis? Wahrscheinlich nicht ganz überraschend.
Ja, es war ehrlich gesagt ziemlich ernüchternd, aber trotzdem wichtig, das auch mal zu quantifizieren. Also selbst beim Thema Governance, wo man ja immer sagt, Europa führt, beim Thema Regulierung waren wir nur Zweiter hinter den USA. Und im Bereich Forschung und auch Kommerzialisierung waren wir ziemlich abgeschlagen. Und von daher müssen wir uns da im nächsten Jahr auf jeden Fall verbessern. Aber das zeigt eben auch die Dringlichkeit des Themas. Also man muss einfach sagen, klar, alle reden über KI, aber es ist halt auf der politischen Ebene nicht Prio 1, sondern um einiges weiter hinten.
Aber was braucht's denn... Ah, alles gut.
Sorry, das war mein Wecker.
Der Wecker für den nächsten Termin. Aber was braucht es denn, damit das tatsächlich passiert? Da reden wir immer viel drüber. Ist das jetzt die politische Rahmenbedingung? Ist es das irgendwie Kapitalmarktunion und dass das Geld lockerer sitzt? Oder ist es das Mindset in Unternehmen? Jetzt sagst du wahrscheinlich alles.
Ja, alles wäre die einfache Antwort und es ist auch keine falsche Antwort. Aber ich glaube, ein richtig großer Hebel ist, wenn unsere Industrie das Thema noch ernster nimmt und auch bereit ist zu investieren, zu riskieren, auszuprobieren und nicht in sozusagen ewigen Pilotprogrammen und langen Verkaufszyklen irgendwie hängen bleibt. Und ich glaube, da braucht es eben auch ein paar Leuchttürme, wo ein paar Unternehmen, die halt wirklich KI gut einsetzen, dann auch das den anderen sozusagen als Beispiel voran zeigen. Weil wir haben genug Forschung, wir haben gute Gründer, Gründerinnen, Kapital kommt auch immer dahin, wo irgendwie gute Sachen gemacht werden. Kapital ist effizient. Natürlich können wir da irgendwie mehr Wachstumskapital haben, aber ich glaube wirklich, der Schlüssel liegt eigentlich in der Industrie.
Kannst du mal Beispiele nennen von Unternehmen, wo du sagst, ja, die machen es schon echt gut und das sind diese Leuchttürme?
Also gut, ich glaube, einerseits auf der Startup-Seite haben wir natürlich irgendwie mit Helsing, Paloa, DeepL, Black Forest Labs einige Firmen, die relativ schnell gewachsen sind. Also ich glaube,
was machen die?
Also genau, Helsing ist im Defense-Bereich, ist mittlerweile über 10 Milliarden bewertet, Paloa an der Kundenschnittstelle, Black Forest Labs baut KI-Modelle für Video, DeepL ist im Übersetzungsumfeld, die auch genauso schnell gewachsen sind wie manche große amerikanischen Unternehmen. Also ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht verstecken. Und ich glaube ansonsten auf der Anwendungsseite ist es sicher so, dass Firmen wie Siemens und SAP, also wirklich die ganz großen, tendenziell noch am meisten wahrscheinlich machen. Und wir sehen auch viel in den Banken und Versicherungen, dass da sehr, sehr viel passiert. Aber gerade im Mittelstand, also wo ja eigentlich sozusagen der Wert der deutschen Industrie ist, sehen wir ja sehr unterschiedliche Ergebnisse, wo auch einige Unternehmen einfach natürlich seit irgendwie 100 Jahren inkrementell sich immer verbessert werden und jetzt auf einmal halt die Disruption kommt, nicht nur durch KI, auch durch andere Technologien und da entsprechend eigentlich viel risikoreichere Entscheidungen getroffen werden müssen und vielleicht auch Firmen ganz umgebaut werden, ganze Bereiche eingestampft werden müssen, viel Geld in die Hand genommen werden. Und ich glaube, diese größeren Schritte ist man da oft nicht so gewohnt zu gehen. Und das hindert dann eben, oder ist einerseits eine Gefahr für diese Unternehmen, aber hindert eben auch dann Startups schneller zu wachsen, wenn die Kunden langsamer sind. Und dann sehen wir es auch in unserem eigenen Portfolio und bei bekannten Unternehmen aus unserem Umfeld, dass sie dann relativ schnell auch einfach trotzdem in die USA gehen. Klar, einerseits für Kapital, aber vor allem auch für Kunden, die schneller einkaufen.
Was ist denn so aus deiner Sicht die richtige Strategie, wenn ein Unternehmen KI einsetzen will? Gerade auch die großen Siemens, die machen auch viel mit Microsoft zusammen. Und am Ende ist man ja auch in vielen Bereichen angewiesen auf die amerikanischen Unternehmen, die Large Language Models einfach haben am Ende des Tages. Das ist dann Microsoft, das ist OpenAI, das ist Google, Amazon, Meta. Da sind wir ja auch in einer gewissen Abhängigkeit. Da müssen wir jetzt einfach mit leben.
Bisher war das ganze Thema Souveränität ja schon eine Diskussion, aber immer ein sehr abstraktes Thema. Und mittlerweile merkt man halt auch jetzt mit der geopolitischen Lage und auch sozusagen den ganzen Diskussionen aus den letzten Tagen aus Davos, dass das Thema Souveränität wirklich echt wichtig ist. Und wenn man eben dann alles mit nicht-europäischen Providern macht, dann muss man sich schon die Frage stellen, was passiert da mit den Daten? Kann das irgendwann als Druckmittel genutzt werden? Können Services abgeschaltet werden? Und von daher sollte man sich, glaube ich, schon auch im deutschen und europäischen Markt umschauen und was gibt es da für Alternativen? Und man muss ja jetzt auch nicht gleich alles sozusagen souverän machen, sondern zumindest mal irgendwo anfangen und dann sukzessive halt eben zu gucken, wie kann man da generell robuster auch aufgestellt werden.
Aber es gibt die Alternativen, ja? Also Mistral ist natürlich eine Antwort, aber gibt es sie sonst auch?
Ja, es gibt schon einige Alternativen. Ich meine Mistral auf der Language Model Seite. Ich meine zum Beispiel auch die ETH Zürich hat ein großes Projekt, wo sie KI-Modelle trainieren und die Open Source machen. Ich denke, Open Source ist auch eine große Chance für Deutschland und Europa. Ich glaube generell, dass gerade bei den großen Sprachmodellen wir immer mehr Open Source jetzt auch in den nächsten 12 Monaten sehen werden und das dann einfach eine sehr schöne Alternative ist und vielleicht auch ein bisschen Wind aus den Segeln nimmt bei den großen Language Model Providern.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss, was ist so die größte Entwicklung, die du dieses Jahr noch erwartest im Bereich KI?
Also ich glaube, das eine Thema, was hier in Davos auch sehr gehypt war das ganze Thema World Models. Also wie kann man Modelle schaffen, in denen KI-Algorithmen Sachen ausprobieren können, Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Roboter dann eben nicht in der echten Welt versucht, irgendwie etwas anzuheben oder irgendeinen Produktionsprozess zu automatisieren, sondern erstmal im World Model quasi probiert, was da passieren würde und das simuliert, bevor es in der echten Welt ausführt. Und das würde dazu führen, dass wir halt in der Robotik um einiges weiterkommen.
Rasmus, danke dir.
Danke.
Ja, das war Rasmus und wir hören, es ist jetzt eigentlich eine entscheidende Phase für die künstliche Intelligenz oder vielmehr für die Unternehmen, die es einsetzen und jetzt mal so ein bisschen in die Pötte kommen müssen. Spannend fand ich aber auch die Punkte, die er so für die Zukunft hat, also die Weltmodelle, spannendes Konzept und natürlich Agentic AI, also agentische KI, beides Bereiche, über die wir bestimmt noch viel sprechen werden.
Ja, mit Sicherheit. Ich fand das auch interessant mit den Weltmodellen, was er sagte. Das erinnerte mich so an Nvidia. Die haben ja so etwas bereits groß im großen Stil am Laufen, dass die Roboter in einer virtuellen Welt trainiert werden. Also die Humanoiden, die du gesehen hast, die trainieren nicht mehr draußen im Echten, sondern in einer virtuellen Welt. Und da gibt's schon ganze Serverlandschaften, die sowas machen. Spannend. Ja, während ihr da ja in Davos über KI gesprochen habt, wie die produktiver wird, habe ich mir mal eine andere Seite angeschaut, als du in Davos warst. Und da geht's um die digitale Infrastruktur.
Ja, da bist du bei D-Kicks gelandet.
Genau, D-Kicks, das muss man auch mal, das heißt, sie werden anders geschrieben, C-E-X, also D-E und C-I-X, aber Kicks ausgesprochen. Und die hatten ihre Zahl des Jahres veröffentlicht, nämlich wie viel Datenverkehr wir im letzten Jahr hatten. Das waren bei denen alleine 79 Exabyte in einem Jahr. Das war schon echt enorm viel. Das war doppelt so viel wie noch vor 5 Jahren. Und D-Kicks ist der größte Internetknotenpunkt der Welt sogar. Der ist in Frankfurt. Darüber läuft quasi vieles im Internet, läuft darüber quasi quer durch Europa. Und da geht es ja nicht nur um normale Daten, sondern auch ja inzwischen immer mehr Streaming. Und das war das mit das Entscheidende. Am 9. Dezember gab es den entscheidenden Tag. Da war Rekordzahlen. Und das hatte mit Fußball zu tun und Streaming. Ich kann mal kurz erklären, was sind 79 Exabyte? Da kann sich ja keiner was drunter vorstellen. Wenn man mal Fotos nimmt von 3 bis 5 Megabyte, dann wären das alleine 20 Billionen Fotos. Kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Aber egal, die Zahl kann man, glaube ich, nicht greifen. Und ich habe mit Thomas King gesprochen.
Ja, hören wir doch mal rein.
Jetzt haben wir gerade gehört, der 9. Dezember war so ein großer Tag in Deutschland letztes Jahr. Ich meine, 9. Dezember ist jetzt nicht Weihnachten oder irgendwas. Warum gerade da und warum gerade Fußball? Ich meine, so viele Abonnenten bei Sky, ob die jetzt das Krautfett machen, können Sie sich das erklären?
Ja, natürlich können wir uns das erklären. Also was war am 9. Dezember 2025? Da war das Champions League Spiel von der Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona. Ja, und Sie erinnern sich vielleicht, in der ersten Halbzeit hat ja die Eintracht noch 1-0 geführt, ja, hat dann leider das Spiel 2-1 verloren. Und was wir aber sehen, ist eben, dass solche Spiele mittlerweile sehr viel digital geschaut werden, also insbesondere über Videostreaming. Amazon Prime ist da ja zum Beispiel ein Anbieter, der dieses ermöglicht, dass man sich diese Videos so anschaut. Das hat dafür gesorgt, dass wir dann eben einen höchsten Datendurchsatz gesehen haben, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern sogar weltweit an diesem Tag, weil dieses Spiel ja auch FC Barcelona ist ja doch auch weltweit relativ bekannt, ja, dann auch weltweit stark nachgefragt war.
Hängt das jetzt mit dem Standort zusammen bei Ihnen, dass der Knotenpunkt in Frankfurt ist und damit viele Frankfurter geschaut haben, oder kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das dann so eine Auswirkung hat?
Ja, doch, das hat schon eine regionale Auswirkung, ganz klar. Also dadurch, dass natürlich hier die Eintracht Frankfurt, ich würde die jetzt nicht nur auf Frankfurt münzen, sondern so eher auf Deutschland oder Zentraleuropa. Ich meine, da ist sie ja dann auch bekannt, ja. Und FC Barcelona eher weltweit, ja. Und dieses Spiel dann, immer wenn FC Barcelona spielt oder eine dieser berühmten Mannschaften, ja, dann schauen natürlich sehr viele weltweit auch zu, und das treibt dann diesen neuen Datendurchsatzrekord.
Allgemein sind ja auch die Zahlen ziemlich hoch geworden. Wir haben die Zahlen gerade ja genannt. Das ist ja enorm, kann man sich alles gar nicht vorstellen. Worauf ist das zu münzen? Warum diese große Steigerung? Ist das alles nur KI oder hängen da noch andere Sachen mit dran?
Also natürlich eine Vielzahl. Also neue Anwendungen wie KI oder virtuelle Realitäten sind natürlich auch Treiber, ja. Und nicht zu vernachlässigen. Gleichzeitig ist es schon auch so, dass Videostreaming, weil Video grundsätzlich einfach sehr viel Daten benötigt, wenn man solche Dokumente austauscht oder jetzt wie wir jetzt auch hier, ja, so ein Videostream uns angucken beim Fußball oder eben auch Videokonferenzen, das treibt natürlich sehr stark den Datendurchsatz insgesamt an.
Jetzt gibt es ja in der Branche wird ja sehr viel investiert, auch in Deutschland. Es gibt mindestens, glaube ich, 3 oder 4, vor allem ausländische Anbieter, die massiv investieren, mit Milliardensummen Rechenzentren bauen und so weiter. Wie spüren Sie das? Was investieren Sie selber in Frankfurt oder Umgebung oder in ganz Deutschland? Also was können Sie da mir sagen?
Also wir sind ja ein deutscher Anbieter, ja. Wir sind aber global unterwegs. Also wir haben natürlich eine sehr starke Präsenz in Deutschland, in Europa. Auch in den USA haben wir 9 Standorte und auch in Asien sind wir in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Also wir sind ein globaler Anbieter und wir investieren natürlich auch global. Und nur mal, um das in Relation zu setzen, ja, in Deutschland alleine sind wir auch an 10 Standorten. Also in den großen Metropolregionen in Deutschland, also nicht nur in Frankfurt, sondern auch Hamburg, München, Düsseldorf, Leipzig, Ruhrgebiet und so weiter sind wir unterwegs, ja, um dort eben die digitale Infrastruktur auszubauen.
Und wie spüren Sie das jetzt, die Konkurrenz, in Anführungsstrichen, Microsoft baut in Bergheim, Blackstone irgendwo in Niedersachsen, glaube ich, Google in Brandenburg, wer auch immer, AWS, glaube ich, in Hessen, glaube ich sogar, ne? Also stört das hier, ist das Konkurrenz oder sagen Sie, nee, Gott sei Dank, weil das schaffen wir gar nicht alles?
Das ist, also ich sage Gott sei Dank, weil all diese Firmen, die Sie gerade genannt haben, sind Kunden bei uns, ja. Okay. Die kaufen bei uns die Interconnection-Dienste ein. Die ermöglichen dann auch oder sind Lieferanten für den Datenverkehr, der dann eben diesen Datendurchsatz auch ermöglicht. Und deswegen, wir sind sehr froh, dass wir die natürlich als Kunden haben und dass uns das eben auch ermöglicht, ja, dieses Ökosystem aufzubauen, damit unsere Kunden die Endkunden, die in Deutschland eben diese Services konsumieren, dann auch die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen.
Ich meine, irgendwie gehört zu haben, in Frankfurt tut sich so einiges. Eine Kollegin sagte mir, baut irgendjemand eine private Stromtrasse, um seine Rechenzentren zu betreiben. Andere müssen wegziehen, weil einfach nicht genug da ist oder es zu teuer ist. Wie ist da die Entwicklung? Frankfurt ist ja einer der Hotspots in Sachen Rechenzentren und Daten.
Genau, Frankfurt ist die digitale Hauptstadt, ja, also und deswegen gibt es hier auch sehr viele Rechenzentren. Wir haben in Deutschland die Herausforderung, dass der Strompreis relativ hoch ist im europäischen Vergleich oder auch weltweit und die Verfügbarkeit von Strom auch begrenzt ist. Liegt einfach auch daran, dass dadurch, dass man jetzt durch KI-Anwendungen und durch die Cloud-Anwendungen sehr viel Rechenzentrumsfläche braucht und die brauchen halt viel Strom. Und deswegen haben Sie völlig zu Recht gerade erzählt, ja, da hat natürlich auch ein Rechenzentrumsbetreiber sich dann eine eigene Stromtrasse gebaut, weil die öffentlichen Netze nicht schnell genug das entsprechend selber bauen konnten, hat er gesagt, das nehme ich selber in die Hand und baue mir das. Und das ist auch, glaube ich, eine sehr geschickte Herangehensweise, dass man sich da halt ein Stück weit selber hilft und sagt, okay, was nicht da ist, muss man halt herbeiführen, damit man diese Geschäfte ermöglichen kann.
Wie machen Sie das selbst? Also ich meine, Microsoft hat ja angekündigt, in den USA zumindest, das so zu machen, dass die Bürger drumherum nicht drunter leiden müssen. Bei uns in Deutschland geht das nicht so ohne weiteres, weil wir haben ja ein großes Netz, da zahlen alle ein oder nutzen alle. Da kann man jetzt schwer auseinanderhalten, welcher Bürger verbraucht jetzt den Strom in Hessen oder wie auch immer, ne?
Also es ist ja so, dass jeder für seinen Strom bezahlt, ja, also auch die Rechenzentren oder wir, wenn wir eingemietet sind in Rechenzentren, zahlen dann natürlich für den Strom und wir zahlen einen ziemlich genauen, den gleichen Preis wie Sie auch für die Kilowattstunde, ja. So deswegen ist es, glaube ich, aus meiner Sicht in Europa schon fair organisiert, ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir weniger zahlen als der Privatnutzer. Und deswegen funktioniert das aus meiner Sicht auch gut.
Dann machen wir noch eine Frage mit einem Blick ein bisschen in die Zukunft, weil neben KI, wo sehen Sie noch gerade Technologien, die immer mehr Datenhunger antreiben und so weiter. Ich denke so an Quantentechnologie oder andere Sachen. Erwarten Sie da in den nächsten Jahren noch weitere Einflüsse von solchen Technologien?
Oh ja, definitiv. Also ich meine, wenn man, man muss einfach nur zurückgucken, ja, und sich anschauen, was in den letzten Jahren so passiert ist, ob das virtuelle Realitäten sind oder ob das das Cloud Computing war oder Edge Computing. Ich meine, da gab es verschiedene technologische Entwicklungen, die uns die Digitalisierung erst ermöglicht haben oder uns auf das Level der Digitalisierung gebracht haben, wo wir heute sind. Aber ich glaube, wir sind bei weitem noch nicht angekommen an dem, was alles möglich ist. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, unser tägliches Leben weiter durchzudigitalisieren. Und ob das jetzt, ich glaube, das ist sehr griffig, ja, mit der künstlichen Intelligenz, da stehen wir jetzt gerade davor, vor diesem Zeitalter, und werden das jetzt in den nächsten, ich denke mal, das wird schon so 10 Jahre gehen, bis das dann wirklich auch angekommen ist überall und seine volle Blüte entfacht hat. Und ich glaube, für die nächsten 10 Jahre werden wir uns mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen und diese Technologien, Innovation nutzen. Und danach wird es sicher weitergehen. Sie haben ja schon Quantencomputing genannt. Das ist, glaube ich, etwas, was dann auch reif sein kann, ja. Letztendlich ist da, glaube ich, auch noch viel Innovation möglich, die wir heute noch gar nicht absehen können. Aber das offene Internet, was die Menschheit ja vor etwa 30 Jahren hervorgebracht hat, hat eine unglaubliche Innovationskraft gehabt. Und ich glaube, das werden wir die nächsten 10, 20 Jahre auch so weitergehen sehen.
Ja. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, das war Thomas King von D-Kicks. Und hier verknüpfen sich ein bisschen unsere beiden Themen. Ihr habt über KI gesprochen. Und das ist die andere, eine Seite der Medaille. Und ich habe über die Infrastruktur gesprochen, die beides kann nur miteinander funktionieren. KI kann nur funktionieren, wenn die Infrastruktur mithalten kann. Und da kommen wir langsam an unsere Grenzen. Da kann man nur hoffen, dass ordentlich ausgebaut wird und auch in die Stromversorgung investiert wird. Das waren so die entscheidenden Punkte.
Ja, und das war auch schon unsere erste Folge in diesem Jahr. So ein bisschen der Neustart, wie gesagt, die Folgen werden jetzt unregelmäßiger kommen als bisher, aber sie kommen.
Ja, wir gucken, was wir machen können. Schreibt uns doch einfach eure Fragen, was euch so umtreibt, welche Themen vielleicht mal wir behandeln sollen, auch gerne als Audiodatei, dann nehmen wir das mit auf in unsere Folge.
Ihr erreicht uns unter info@sotechdeutschland.de und auf der Webseite www.sotechdeutschland.de.
Besucht uns da gerne, abonniert uns vor allen Dingen auf den Podcast-Plattformen und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.